Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 21.10.2025. Wir sind wieder da mit einem regulären Podcast, nachdem wir eine Woche Pause gemacht haben. Weil der feine Herr Chefredakteur, Podcasten Carsten Kemmling, unterwegs war und der arme, freie Autor und Redakteur, Mitarbeiter, Schreiber von Segelreporter.
Erzähl, wo du warst. Du warst in der Sonne und ich war am Dümmer.
Schöne, feine Herr Chefredakteur war schon am Dümmer, ne?
Ja.
Und ich bin irgendwie auf Pressereise gewesen, hab mich da abgemüht.
Verlustigt.
Ist egal, komm. Ist egal, mach doch nicht. Triest, Porto Roche,
ja,
Pira,
total,
also an der Adria. Nee, war geil.
Ja, weiß ich. Natürlich war das geil. Du hast du ja auch verdient.
Ja, kommen wir nachher zu. Ja. Heute haben wir aber einen Gast. Und wir haben diesen ganzen Saal ja schon mal aufgenommen. Mit Helge. Helge von der Linden. Weil mit dem habe ich vor kurzem mal über so Anti-Fouling gesprochen. Und da habe ich gedacht, das ist so ein tolles Thema. Da kann er sehr viel zu sagen, weil auch diese Anti-Fouling-Konferenz war. Jetzt haben wir schön mit dem aufgenommen und haben festgestellt, dass es technisch über diese Plattform irgendwie nicht hinhaute mit Wesel. Der Rhein hat irgendwas dagegen gehabt. Deshalb sind wir jetzt deshalb kommt jetzt erst Helge, die halbe Stunde mit Helge. Ich erkläre das mal technisch, wie das hier funktioniert. Die haben wir dann über WhatsApp-Gruppenchat und ich habe eine Bildschirmaufzeichnung gemacht. Es kann sein, dass meine Sprache nicht da ist. Dann muss ich sie noch reinschneiden, meine Fragen. Heute war echt der Wurm drin.
Der Wurm.
Ja, der Wurm war drin. Aber auf jeden Fall werdet ihr jetzt Helge hören.
Helge, Thema Anti-Fouling. Ich beginne mal mit einer ganz leichten Frage. Und zwar die du wahrscheinlich ganz oft hörst. Welches Anti-Fouling hilft eigentlich noch?
Es gibt ganz viele Anti-Foulings. Also bei uns im Programm haben wir mindestens 3 oder 4 astreine Anti-Foulings im Do-it-yourself-Bereich. Und dann haben wir noch Anti-Fouling für die Profis. Und die sind dann so, dass die im Grunde genommen nicht für den Endverbraucher geeignet sind. Also für den Nutzer schon, aber das muss man machen lassen. Also das geht da nicht selber. Mhm.
Nun gibt es ja wahrscheinlich auch regionale Unterschiede. Also ich weiß, dass aus der Schlei, was auf der einen Seite der Schlei wirkt, wirkt woanders nicht. Was gibt es denn da zu beachten?
Das kann total sein. Also das ist ja das Problem bei Anti-Fouling ist, die Chemiker haben das super hingekriegt. Der Anwender hat das prima drauf gemacht. Aber die Seepocken und der Bewuchs weiß das vielleicht nicht. Und ja, dann funktioniert es hier und da nicht. Das hängt auch manchmal davon ab, wann ist das Boot ins Wasser gekommen. War gerade da so ein Pockenlarvenfall. Und dann sind da Abermilliarden von den Larven und ein paar von denen kommen halt durch. Und die besiedeln die Oberfläche und das war's. Oder man hat beim Einkranen einen Ölfilm im Hafen. Und dieser Ölfilm setzt sich sozusagen über die Anti-Fouling und behindert die Benetzung durch Wasser und all solche Sachen. Das gibt viel zu viele Faktoren, die da eintreten können.
Du warst jetzt auf dieser Anti-Fouling-Konferenz. Wird denn darüber gesprochen, über die Gründe? Weil irgendwie hat man den Eindruck, dass es immer schlimmer wird durch, weiß ich nicht, das wärmere Wasser. Und also die höheren Temperaturen im Wasser und durch diese Überdüngung, also Eutrophierung heißt das, ne?
Eutrophierung, ja. Mhm. Also die Nährstoffe. Also das liegt dann an all den Faktoren. Anti-Foulings werden ja immer im Prinzip weiterentwickelt. Manche Bestandteile kann man vielleicht gar nicht mehr kriegen, weil der Hersteller gesagt hat, ich höre jetzt auf. Manche Bestandteile kann man nicht mehr in eine Do-it-yourself-Anti-Fouling reinpacken, weil man festgestellt hat, das ist zu giftig. Ganz bestimmt ist es so, dass sich das mit dem Bewuchs auch völlig verändert. Also wir haben zum Beispiel, und das war ganz lustig bei der Konferenz, wir haben ja mit dem Umweltbundesamt dort auch zu tun, Und das Umweltbundesamt hat jetzt übernommen den Bewuchsatlas, den es da gibt, wieder zu aktualisieren. Und wir haben zum Beispiel bei uns im Yachthafen hier in Wesel am Rhein, unsere Probeplatten sind komplett voll mit Muscheln. Also die Platten, die ohne irgendeinen Bewuchsschutz sind. Auf den Platten, auf denen Silikon-Antifouling sind und auf denen ganz normale Antifoulings sind, sage ich mal, biozidfrei alles, da war das alles super. Da waren keine Muscheln drauf, da war ein bisschen Algenkram drauf. So. Und eine Sache ist, dass der Rhein mittlerweile viel schöner und sauberer ist, kann man einfach so sagen. Und der andere Punkt ist, dass natürlich die Wärme einen Teil bringt und der Bewuchs selber. Also es gibt so viele neue invasive Arten und das war auch natürlich ein wichtiges Thema da. Wir haben hier Dreikantmuscheln, die es vor ewigen Zeiten nicht gab. Die sind jetzt hier am Niederrhein schon Standard und wir haben jetzt also so einen Bewuchs, dass wir also nicht mehr sagen können, ist alles gut. Wir bleiben bei dem ganz normalen Material, sondern wir werden unsere Ampel hier mehr oder weniger auf Rot stellen müssen. Am Bodensee, wo wir in der letzten Zeit immer wieder über diese Quaggermuscheln gesprochen haben, auch so Dreikantmuscheln, da war in Sipplingen zum Beispiel überhaupt keine Muschel drauf und nur ein ganz bisschen Algenkram. Weiß man nicht, was da was das Thema ist. Also,
die Schweizer sehen doch auch, ne? Das ist auch all diese Quagga-Geschichten.
Quagga-Muscheln sind auch vor allen Dingen, haben ganz andere Überlebensstrategien und die haben nicht das Ding, was diese anderen Muscheln so haben und die Pocken an der Küste. Die sind die ganze Zeit aktiv. So. Da gibt es andauernd Larven, die schwimmen im Wasser rum die ganze Zeit und wenn sie irgendwo was finden, dann besiedeln die das. Und das ist eine völlig neue Situation. Das hat man vorher ja nicht gehabt. Und diese Quaggermuschel kommt im Grunde genommen über die Kanalverbindungen zum Schwarzen Meer. Mit Schiffen, aber mit Sicherheit auch über Vögel, die dann da irgendwo das verteilen und auch über uns, also Sportboote.
Nun sind ja diese Wirkstoffe, diese Biozide in den letzten Jahren in den Antifaulings immer weiter so runtergeregelt worden, runterreduziert worden. Wir wissen ja, es gibt ja auch viele Antifaulings gar nicht mehr und die Wirkstoffe werden immer geringer da drin aus Umweltschutzgründen. Das ist ja auch zu verstehen, dass wir da nicht so Gifte rumfahren sollen. Nun ist es aber so, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, dass es mittlerweile Gedanken geben soll, so habe ich gehört, dass man die wieder hochfahren sollte oder die Empfehlung gibt es, weil dadurch, dass wir halt mehr Bewuchs rumfahren, wir dann auch diese ganzen invasiven Arten rumfahren. Das heißt, irgendwie Lebewesen dorthin kutschieren, wo sie eigentlich gar nicht hingehören.
Ja, genau. Also wir verteilen sozusagen die Viecher von den großen Seehäfen durch die Gegend. Eine große Problematik ist ja dieser Kalkröhrenwurm. Und die wachsen so schnell und das ist, da kann man fast zugucken. Es ist der Hammer. Und wenn man da eine ganz einfache Antifouling hat, eine biozidfreie vielleicht, dann hat man fast keine Chance dagegen. Deshalb ist es sicherlich, wenn es irgendwie eine Antifouling gibt, die wirksam ist, dann sollte man das eben machen. Und wie gesagt, diese Seahawk Antifouling, Biocop, die wir jetzt haben, das soll eben in allen Bereichen sehr gute Werte haben. Bis jetzt funktioniert das auch. Hier bei uns im Hafen hatten wir dann am Ende auch einen Algenfilm drauf. Das habe ich dann zum Winter hin beim Rausnehmen vom Boot einfach mit so einer weichen Plastikspachtelklinge abgeschabt. Die Antifouling ist zum Glück hart genug, dass es eben so geht. Und am Ende in der Trockenmasse waren es vielleicht 200 Gramm über das ganze 9 Meter Boot. Also das ist dann relativ einfach. War nichts Kompliziertes daran. Aber das ist natürlich, wir haben auch andere Boote rausgeholt dieses Jahr. Einer, der hat da 8 Jahre mit einem ganz schnöden Antifouling im Wasser gelegen und das Boot gar nicht bewegt, war nichts dran. Also das ist auch irgendwie verrückt. Man weiß es eben nicht.
Das ist ja manchmal schon krass, wie so ein Bewuchs entsteht. Ich habe gerade, waren vor ein paar Wochen, 3 Wochen sind wir hier mit der Fähre rübergefahren nach Mönckeberg auf die andere Seite und das war ein schöner Samstag, da wurde gerade ausgekrannt und dann hoben die ein 35-Fuß-Schiff raus. Da habe ich noch gedacht, wow, da hat überhaupt kein Bewuchs dran. Also da muss irgendwas toll Wirksames drauf sein. Und dann zogen die den weiter raus und dann saß du hinten so am unterm Ruderblatt, also auf den letzten, weiß nicht, 20 Zentimetern, hing, das sah aus wie eine Weintraube, hing so eine Muschelbank runter, also bestimmt einen Meter runter, 50 Zentimeter Durchmesser, wirklich wie eine Weintraube sah das aus. Und vermutlich hat da jemand vergessen, irgendwie unterm Ruder hinten nochmal den Pin zu schwingen.
Irgendwie sowas. Und wenn dann eine da dran ist, ne, dann können sich die Nachfahren sozusagen da auch mit dranhängen.
Ja, dann mach doch mal Butter bei die Unterwasserschiffe. Was würdest du denn empfehlen, wenn ich jetzt bei dir anrufe und sage, ich habe hier mein Boot liegen an der Ostsee, Schlei, keine Ahnung. Was würdest du denn sagen, nimm das, das ist wirksam? Das ist ja wahrscheinlich die Frage, die alle unsere vielen tausend Hörer, die wir hier haben, am meisten beschäftigt, wenn es zu diesem Thema kommt.
Ja, ist so gut. Also wir haben 2 Antifoulings, die ich da empfehlen würde. Das eine ist Epiphanes Copper Cruise. Das ist eine kupferoxidhaltige Antifouling. Die ist in Holland zugelassen, in Deutschland zugelassen, in anderen Ecken auch. Und die funktioniert überwiegend sehr gut. Also da haben wir Boote, die auch im Mittelmeer rumfahren, die dann mit rund England gesegelt sind, Philipp Hümpendahl zum Beispiel. Der ist natürlich da auch viel gefahren, insofern vielleicht nicht für viele repräsentativ, aber das ist eine sehr gute Antifouling, die funktioniert. Die darf der Do-it-yourselfer anwenden. Und dann diese Seahawk Antifouling, die wir von Akzo Nobel haben und die ist einfach auch eine sehr, sehr gute Antifouling, weil das ist noch ein anderer Aspekt. Diese Antifouling ist nicht diese typische selbstpolierende Antifouling. Denn das haben wir ja auch, das Thema, dass das, was dann vom Boot abgeht, ist nachher auch im Wasser. Und Teile davon sind eben Kunststoff, Moleküle, die wir dann als Mikroplastik irgendwie bezeichnen. Das wollen wir ja auch nicht im Wasser haben. Also das ist auch so ein Thema, wo wir dann uns drüber unterhalten müssen, in welche Richtung geht das. Und natürlich Mikron 350, auch eine geile Antifouling, aber das ist so eine selbstpolierende Antifouling, wenn man da beim Schwimmen am Boot mit einem großen Zeh lang rauscht, dann hat man da eine blaue oder eine rote Wolke im Wasser. Ja klar, das ist ja auch ein Wirkprinzip von solchen selbstpolierenden Antifoulings. Aber das wollen wir ja gar nicht mehr unbedingt. Insofern ändert sich das natürlich auch. Ich weiß noch, vor etlichen Jahren ging es darum, da haben wir gesagt, boah, dieses Tributylzinn, was in relativ kleinen Dosierungen schon super effektiv war, da hat man rausgefunden, wie schlimm das für Meereslebewesen ist und hat dann gesagt, das müssen wir wegmachen. Und dann hat man das andere Thema, das hat man dann mit Kupferoxid bekämpft. So, Kupferoxid war damals relativ wenig im Gebrauch. Und dann hat man natürlich gesagt, ja gut, dann ist doch super. Aber mittlerweile hat es jeder Antifouling. Und dann wird es auf einmal zum Problem. Das ist halt, das wird auch irgendwie nicht anders sein, dass das immer irgendwas sich entwickelt und auf einmal merkt man doch, ist doch nicht so gut. Also es ist ein Dilemma.
Nun habe ich bei mir so einen Weich-Antifouling drauf. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich meine, ich lag an der Havel, da kannst du auch im Prinzip Binderfarbe nehmen, da wächst nichts dran. Jetzt habe ich dieses Weich-Anti-Fouling drauf und natürlich, wenn ich das jetzt nehme, dieses Seahawk, muss ich da das Unterwasserschiff abziehen dann komplett, erstmal alles sauber machen oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Im Prinzip ist das der richtige Weg. Es gibt natürlich Zwischenprimer, die man benutzen kann. Dann wird der Untergrund stabilisiert und dann haftet die nächste Schicht auch da drauf.
Aber das kann ich nicht selber machen, oder?
Also Seahawk, nee, das geht nicht. Das ist ein professionelles Produkt und das ist einfach, Akzo Nobel sagt, das machen wir nur für den professionellen Bereich und fertig.
Und für die Hörer, die jetzt sagen, oh, das brauche ich, ich will endlich Ruhe haben unterm Schiff, was machen die? Müssen die dann bei euch anrufen, ihr vermittelt, oder gehen die zu ihrer Werft oder zu ihrer Werft ihres Vertrauens und sagen, könnt ihr mir das machen?
Ja, genau, du gehst zur Werft und sagst, mach mir das drunter. Und dann machen die dir ein Angebot und du sagst, jo. Und so funktioniert das dann. Es ist nicht kompliziert aufzubringen, es ist ganz normal mit der Rolle oder mit, das kann man auch natürlich spritzen, aber das wird keiner so mit Antifouling machen. Also das ist ganz normal.
Das heißt, das wird aufgetragen mit dem ganzen Schutzprogramm, Schutzkleidung und Atemmaske und dem ganzen Kram, ne?
Ja, das soll man bei jeder biozidhaltigen Antifouling machen. Das brauchst du genauso. Also wenn du selber Antifouling aufträgst und hast eine biozidhaltige Antifouling, dann hast du vorher in dem Laden, wo du das gekauft hast oder Internet, wo auch immer, ein Abgabegespräch geführt mit deinem Lieferanten da. Und
stimmt, die sind verpflichtet, ne, das sogar zu machen.
Genau, also keiner darf diese biozidhaltigen Produkte einfach so verkaufen. Und der Sinn ist, dass die Leute informiert sind darüber, was sie da für einen Kram verwenden überhaupt. Weil manche Leute denken ja immer noch, oh, ich hole mir das Zeug vom Fischer, der hat nichts drauf. Und der hat so ein giftiges Zeug bestimmt, dass das nehme ich das. Und früher war es vielleicht das giftigste Zeug, was man so kriegen konnte. Das ist heute definitiv auch nicht mehr so. Aber ist auch ein ganz anderer Anwendungsfall. Aber das Ding ist, Antifouling ist per se einfach giftig. Ne? Der hat ja eine Wirkung und das sind Biozide. Das heißt, die sind irgendwie schädigen die Leben. Und Kupfer schädigt halt den menschlichen Körper auch und das wollen wir dann vermeiden. Also muss man Schutzkleidung anziehen, man muss besondere Vorkehrungen treffen, damit Schleifstaub nicht einfach in die Umwelt kommt. Reste muss man im Sondermüll entsorgen und so weiter. Das sind eigentlich Sachen, die gelten schon ewig, aber ne? Man denkt immer, war ja nichts.
Darf man wahrscheinlich offen auch gar nicht so richtig strahlen. Ne? Ich erinnere mich, wir haben auch ja noch die Variante an der Schleisigen. VC17 gibt es doch, ne? Das haben wir, glaube ich, immer.
Das gibt's nicht mehr, das gibt's nicht mehr. Nee, das gibt's nicht mehr. Das hat verschiedene Gründe, da kann ich jetzt auch nicht genau sagen, welche im Einzelnen, aber das VC17M gibt's nicht mehr. Das ist so eine dünnschichtige, teflonhaltige Antifouling. Und wenn man so ein bisschen die Diskussion verfolgt, dann ist das eben Teflon. Das sind diese Sachen, mit denen man eigentlich die Umwelt wirklich nicht belasten will. Das haben wir früher alle schön gefunden, aber heute wissen wir das besser. Und deshalb, auch das trägt natürlich dazu bei, dass man im Laufe der Zeit die Sachen verändern wird. Ne?
Helge, dazu musst du wissen, wenn du Carstens Variante siehst, Lilila, die segelt auch mal ohne Saaling und sowas. Also im Grunde kann der das auch mit Raufaser machen, da wird es auch nicht langsamer durch.
ja, sehr schön. Hat auch nicht funktioniert. Oder, jetzt komme ich ganz zurück, ich habe gerade einen alten Artikel gefunden von 2009, oder Copper Coat. Oder gibt es das eigentlich noch? Das war ein Riesenaufschrei und ich weiß, also gerade ein Thema war das beim Golden Globe Race, wenn ich euch erinnert, das ist ja immer wieder das
hier. Copper Coat, ja.
Genau, das hat damals sogar, guck mal, wie gesagt, 2019 hat das ja Jean-Luc Van den Heede gewonnen. Das, die fahren damit mit alten, langsamen Schiffen ja nonstop um die Welt. Und
ich glaube, langsam
ist ja auch ein großes Thema.
Genau.
Weil dann, und naja, und da war dann aber diese Frage, welchen Anstrich nimmt man eigentlich der rennbestimmende Faktor eigentlich so. Und da, ich weiß nur, wir hatten es irgendwie geschrieben, ja, und der hat Kopper, aber da, ich sehe hier gerade auch Bilder mit Muscheln runter, noch und nöcher.
Ja, genau. Also Copper Coat,
klappt das oder klappt es eigentlich nicht?
Copper Coat ist ja eigentlich eine Epoxy-Beschichtung mit Kupferanteilen drin. Mhm. Und gewichtsmäßig ist da wahnsinnig viel Kupfer drin im Vergleich zu dem Trägermaterial. Und dann hat man die Aufgabe, die Oberfläche anzuschleifen, damit auch Kupfer Kontakt zum Wasser hat. Und das Kupfer zersetzt sich dann und dann werden Ionen freigesetzt und diese Ionen sind giftig für die Lebewesen und das ist dasselbe Ding, was in den anderen Kupfer- oder kupferoxidhaltigen Antifoulings wirkt. Bei dieser Copper-Coat-Geschichte muss man halt regelmäßig die Oberfläche wieder anschleifen und dann wird wieder neue Oberfläche freigesetzt. Es ist aber auch eine biozidhaltige Antifouling und man muss eigentlich schon sagen, dass das vielleicht schon nicht mehr so ganz easy ist, weil das Zeug ja, man muss ja mit dem Kupferpulver da arbeiten. Das ist nicht für jedermann eigentlich. Also das ist so ein Zwitter-Ding, wo man sagen muss, okay, das funktioniert schon. Wir haben das bei Westsystem früher auch gehabt. Da haben wir ein Kupferadditiv gehabt. Das haben wir dem Westsystem-Epoxy zugetan. Und dann haben wir daraus Beschichtungen von Schwertkästen und solchen Sachen gemacht, wo wir nicht das als Antifouling eingesetzt haben. Aber das hat in den Schwertkästen so gut funktioniert, dass kein Bewuchs war und dass es gleichzeitig auch noch einen Abriebschutz hat, so durch die Kupfersachen. Aber das ist keine Antifouling in unseren Köpfen.
Jetzt sind ja viele Schiffe schon im Winterlager und dann ist mal die Frage, wann soll man das denn eigentlich auftragen am besten? Wann ist der beste Zeitpunkt? Ich habe mal gehört, dass gerade so Weich-Antifouling sollte man erst im Frühling machen, weil durch die Luftfeuchtigkeit wohl diese Wirkstoffe rausgehen. Stimmt das?
Ja, nicht durch Luftfeuchtigkeit. Also da sind bestimmte Wirkstoffe drin, die organisch sind. Das heißt, also die oxidieren an der Luft und da muss man halt in einer bestimmten Zeit diese Oberfläche dann, wenn du jetzt streichst, dann musst du halt vielleicht einmal nochmal im Frühjahr drüber schleifen, ganz kurz, damit das dann aktiv ist, wenn es ins Wasser kommt. Genau, also es ist keine Hard-Antifouling, also das ist noch ein Schritt mehr, aber das ist keine klassische selbstschleifende Antifouling. Selbst übrigens, das ist auch keine also selbstschleifende sind auch keine Weich-Antifoulings, sondern das ist eben selbstpolierend. Weich ist früher was anderes gewesen, da hat man dann so ein Kautschuk, Chlor-Kautschuk-Basissystem gehabt und die Wirkstoffe konnten daraus gelutscht werden und das war es, aber ist völlig anders. Heute sagt man zwar oft, hört man oft, dass es eine Weich-Antifouling ist, aber nicht.
Ich habe mal irgendwann in so einem Labor gedreht, die auch eine Hotline hatten, die sowas entwickelt haben und da hat man mir erzählt, er hätte irgendwie kurz vorher einen Arzt angerufen, der wollte denen seine Rezeptur andrehen. Und der hat da seinem Antifouling Antibiotikum beigemischt.
Das hat man auch in Amerika viel gemacht. Man hat gesagt, okay, ich hau da so eine Antibiotikum-Dose da rein in den großen Antifouling-Topf und dann schmier ich das auf mein Boot. Wirkt auch am Anfang gar nicht so schlecht. Aber das ist natürlich eine fürchterliche Taktik, da das geht gar nicht. Also, ne? Haben wir damals aber sogar selber mal verkauft. Mhm. Bis wir von Starbright gab es das und bis wir dann rausgefunden haben, das ist ein Antibiotikum. Und das ist nun gar keine gute Idee, Antibiotikum einfach in die Umwelt zu lassen.
Und sag mal, bei so einer Konferenz wird dann da irgendwas beschlossen oder spricht man einfach über die Probleme, die es gibt und man geht ergebnisoffen raus?
Ergebnisoffen, also das sind viele Entwicklungen. Es gibt einige neue Produkte, wo man sagt, okay, das ist ja spannend. Funktioniert es wirklich so, wie ihr das behauptet? Das muss man jetzt sehen. Wir haben ein Produkt da kennengelernt, wo ich dachte, okay, das müssen wir uns angucken, wollen wir auch. Mal sehen, was da draus wird. Aber das sind feste Beschichtungen, die dann aber in irgendeiner Weise so wirken, dass sie positive Ionen auf der Oberfläche haben oder eine positive Ladung haben und andere haben negative Ladungen. Und das bewirkt dann, dass eben manche Lebewesen darauf gerne sich festsetzen und andere nicht.
Strom wird der Zitterall lieben.
Es ist total, genau, der Zitteraal. Also man weiß es einfach nicht, was dann genau wirkt. Also das ist das andere Ding. Und das ist eine spannende Geschichte. Da wird man jetzt auswerten, was wir mit, ich glaube, wir haben insgesamt 30 Platten bei den verschiedenen Vereinen in bestimmten Revieren verteilt. Und da wird jetzt versucht, mit dem Thema Citizen Science, wir einfachen Leute hängen so ein Ding da in Yachthafen und holen das am Ende des Sommers dann da raus und dann gucken wir mal, was drauf ist. Und dann wird man dann hinterher sagen, okay, in diesem Jahr war das und das drauf. Das Schwierige ist wirklich nach wie vor eine Prognose zu machen. Welchen Bewuchs werden wir denn dieses Jahr kriegen? Und das ist nach wie vor alle, die sich mit dem Thema Anti-Fouling beschäftigen, bis auf die, wo ich mal dann sagen würde, das sind unseriöse Leute oder die haben noch keine Erfahrung. Das sind dann die Anti-Foulings, die oder die Produkte, die wie Wundermittel beworben werden und man muss sich dann auch wirklich wundern. Oder nicht wundern, dass die dann vielleicht doch nicht wirken. Also das ist so ein bisschen die Erfahrung, dass man immer wieder so Leute kriegt und aber manchmal ist was dabei. Ne? Man darf also nie per se sagen, das ist doof. Ne?
Aber vom Prinzip ist es so, dass ihr dann, wenn ihr diese Platten alle irgendwo reingehängt habt, wäre, dass das die Basis für eine Datenerhebung ist, wo du sagst, dieser Anti-Fouling-Kompass oder wo man dann eine Karte hat und sagt, ey, ich liege jetzt in der Schlei und da wirkt das am besten oder das eben wirkt überhaupt nicht. Ist das so
Genau.
organisiert oder kann man sich diesen Atlas dann
Genau.
irgendwo laden? Ja.
Ja, das ist der Bewuchsatlas.
Hm.
Und der wird, also wenn man auf die Seite vom Umweltbundesamt ubi.de geht, dann findet man das relativ schnell, wenn man dann also irgendwie Anti-Fouling reingibt oder so. Und das soll halt dadurch aktuell bleiben, dass es nicht so einen großen Aufwand macht und dass auch die Auswertung nicht so einen riesigen Aufwand macht. Das wird also da jetzt dann im Grunde genommen nur geguckt, was ist da drauf, wie dick ist das und gibt es da einfache Mittel dagegen oder so. Ne? Das erste Ding ist, dass wir versuchen, in vielen Revieren entsprechende Platten hinzuhängen, also, ne, also die Leute, die dann da mitmachen, Vereine vom DSV oder vom Motorjachtverband und auch das BSH, also die hängen auch Platten in bestimmten Häfen aus. Also das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie koordiniert das im Grunde genommen mit dem Umweltbundesamt zusammen.
Aber das hört sich ja im Grunde, diese Konferenz hört sich ja super an, weil viele schlaue Köpfe ihre Erfahrungen, ihre Messergebnisse und ihre wissenschaftlichen Daten entweder zur Verfügung stellen und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden.
Also das ist vielleicht das Schönste an der ganzen Sache, dass es eben nicht dieses Ding gibt, alle gegeneinander und jeder nur einzeln für sich oder so. Das ist nicht der Fall. Und die da so zusammensitzen, sind zum Teil Leute, die, ja, ich kenne schon manche davon auch ewige Zeiten. Ja, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt und auch vor allen Dingen aus dem Gesichtspunkt, dass wir möglichst nicht so giftig sein wollen. Und unsere Umwelt unseren Kindern auch hinterlassen wollen, da sind schon echt ganz gute Leute dabei. Aber nochmal eben ganz kurz zurück, ne? Also Schlei, ne? Ist das Horrorrevier, wo man die besten Antifaulings hat und irgendwo funktionieren sie und am Nachbar stehe ich nicht. Also das kannst du an der Schlei, ist es absolut schon ziemlich interessant. Und die andere Ecke ist die Warnow, auch genau das Gleiche. Man weiß es einfach nicht.
Na, Carsten hat es wirksam irgendwie bei sich an der alten Variante, weil da würde ich als Röhrenwurm oder Pocke oder irgendwas auch nicht drauf gehen, wenn ich dieses Boot von Weitem sehe.
Ha, ha, ha.
Aha.
Gar nicht.
Na, vielleicht sagen die Pocken einfach auch, der hat keine Saarlinge, irgendwann kentert der und dann bin ich in der Luft. Wahrscheinlich kommen sie deshalb nicht dran.
Aber viel cooler, und das funktioniert auch. Ich mache ja immer, wir haben ja dann noch den Drachen auf der Alster irgendwie liegen und dann immer, ich bin immer genervt bei den Donnerstagsregatten, wenn man dann weiß, oha, waren jetzt so wieder so 4 Wochen, lag das Schiff wieder drin und du merkst es einfach, es ist langsamer. Und dann mache ich wirklich, ich komme eine halbe Stunde früher. Früher haben wir das immer, wir müssen es auskranen und so, was für ein Akt bei so einem blöden Drachen. Und dann gehe ich dann irgendwie und stelle mich dann rein, das ist wirklich neben dem Schiff und tauche dann da in dieser Suppe rum, in diesen Schlamm und ja, mit dem Schwamm halt. Ich meine, da ist ja auch Antifouling drauf, das kommt ja jeden
Tag drauf. Aber das wollen wir jetzt gerade nicht noch extra diskutieren, weil das ist ja noch ein anderes Thema. Also Reinigen im Wasser ist eigentlich eine gute Lösung. Und wenn man das regelmäßig und frühzeitig macht, also dass der Bewuchs dort sehr klein ist, dann ist es kein Problem eigentlich. Da muss man aber trotzdem eine Genehmigung haben. Und das wird jetzt gerade. Aber das wird jetzt irgendwie, da versuchen wir das irgendwie so hinzukriegen, dass es so eine standardisierte Geschichte gibt, dass man, wenn man da anfragt bei der unteren Wasserbehörde, die für den Hafen zuständig ist, dass die dann irgendwo schnell nachgucken kann und sagen kann, okay, können wir genehmigen. Weil wenn du dicken Bewuchs im Wasser abmachst, das will man nicht, weil das auch natürlich dann im Wasser verrottet und schon wieder zur Eutrophierung oder zum Umkippen des Gewässers da führen kann. Ich
kann mir vorstellen, ne? Ja, ist aber also, ja immer so ein Schleim drauf. Oder
so. Das ist nicht so schlimm. Das ist, genau. aber
langsam macht er, das weißt du auch.
Der macht definitiv auch langsamer, genau, das ist definitiv so. Ja.
Helga, dann sage ich mal vielen, vielen Dank. Ich denke auch an dich dabei, jetzt das zu beenden, weil du früh ins Bettchen musst, weil morgen früh wird dein Telefon nicht mehr stillstehen. Alle wollen von dir Seahawk haben. Wir führen das Gespräch nochmal irgendwann weiter über andere Themen. Gibt ja viel mit dir zu besprechen. Für heute erstmal vielen, vielen Dank und
danke euch.
Bis bald. Ciao, ciao, Helge. Tschüss.
Euch auch noch einen schönen Abend. Tschüss.
So, da sind wir wieder zurück in unserem normalen, gewohnten Studio-Umfeld. Ich hoffe, es hat alles geklappt. Technisch haben wir es irgendwie hingekriegt. Auf jeden Fall kommt es ja nicht auf die Sprachqualität in dem Falle, sondern auf die inhaltliche.
Inhalt.
Interessant, ne? Also ich finde das Thema immer hochinteressant und ich finde, ich wusste es nicht, dass es eine Anti-Fouling-Konferenz gibt. Wir haben noch ein paar Themen. Wir haben ja, eigentlich würden wir jetzt über deine Findingi-Aktion sprechen. Und machen wir ja nicht, weil wir da den wie hieß er am Anfang? Vendée-Spezial, dann Loka-Spezial, dann The Ocean-Spezial, ist ja jetzt Regatta-Spezial. Das heißt, wir reden da lustigerweise morgen drüber, weil morgen Miku im Podcast ist. Das letzte Mal, bevor der ein bisschen entschwindet aus dem Land, ne, für ein paar Wochen.
Ja.
Deshalb machen wir das morgen. Aber es gibt trotzdem, es gab genug andere Themen, ne? Und ich erzähle dir jetzt, wo ich so schön gesagt habe, dass du ja im Dümmer warst. Du darfst ja noch nicht drüber sprechen.
Ja.
Ich spreche mal über
die
Pressereise mit der Boot.
Ja,
das war
natürlich.
Toll. Das war echt toll. Mit,
Schönes.
Waren 4 Tage an der Adria, waren erst in wunderschöner Ort, übrigens, wer den nicht kennt, in Slowenien, Piran. Habe ich noch nie vorher von gehört. Das ist ein Traum. Also wir wollen da jetzt hier, ich habe meiner Anja immer Bilder geschickt, die sagt, ich muss da mal hin. Kann ich jedem nur empfehlen. Waren in Porto Roche, dann waren wir bei Solaris Yachts in der Werft. Das war auch total interessant. Die lustigerweise echt viele Boote gerade bauen. Also Geld ist da. Ja, da stehen, also die hauen da, da standen ein paar Palmbau.
Ja, war ein guter Eindruck. Das sind doch schöne, schöne Yachten, ne? Also sind
ja,
richtig, aber nicht,
schon,
die, nicht vom günstigsten. Ne?
Schon krass. Ich habe immer gesagt, so, ey, die Dingy-Garage könnte mein Winterlager sein. Das ist so unfassbar.
Ja, ja.
Und vor allem, was lustig ist, in dieser in der Halle, wo die so diese Holzmodule bauen, da stehen mehr Miele-Waschmaschinen als beim Mediamarkt. Nur das Feinste, wirklich.
Alle eingebaut, ne?
Unglaublich.
Aber ist doch eher so hochpreisig, ne? Also Solaris
oder Miele?
Nee.
Beides.
Beides.
Solaris, die Miele unter den Yachten. Nee, ich weiß nicht, was die.
Ja.
Also, die haben ja auch CNB übernommen.
Ah, ja. Ja, ja, ja. Schon
ein großer
mal, was Player,
kostet
ne?
Eine Solaris-Yacht.
Hm.
Ich hab da lag keine.
Lag keine rum?
Da lag keine Preisliste rum.
Ach so, Preisliste, ja.
Also es gibt, ich sehe jetzt, 55er von 2021 kostet noch 1,1 Millionen.
55er, ja, die passt doch
also
nicht mehr auf die Schlei, ne?
Von 2021, wie gesagt, ne?
Ja, ja, ja. Okay, das sind die, aber die haben die, ab wann geht das denn los? Also das Produkt, die Produktpalette. Ja.
Ich weiß gar nicht, was die hatten mal 44 Fuß auch.
Mhm.
Die haben, nee, 40 Fuß bis 74 Fuß, so war das.
Hm. Na, okay.
Und da, also eine 40 Fuß war dann nicht im Bau.
Hm.
Da waren schon, das waren schon größere, das ist echt coole, coole Kisten da unten. Also muss man sagen. Und vor allen Dingen, das ist echt lustig, weil das ist, ich meine, das ist in Aquila heißt das. Das ist ein Aquila.
Mhm.
Aquila.
Mhm.
Das ist ein ziemlich kleiner, enger Ort, aber sehr bedeutend, weil das war mal einer der drittgrößten römischen Städte zur Römerzeit.
Hört sich ja römisch an, irgendwie. Hört sich nach so
ja, da gibt's
Aquädukt dann so an.
Aquädukt.
Aquädukt.
Da gibt es in Wesel auch woher gewohnt. Da gibt es
ja
auch ein Aquädukt. Nee, da gibt es auch, wir waren auch im Römermuseum und wir haben eine Stadtführung gehabt und so, da ist so eine alte römische Villa. Ja, das war ein ganz bedeutender Ort, weil da so die ganzen Handelswege, das war ein ganz wichtiger Handelsknotenpunkt. Wie gesagt, ich glaube, drittgrößte, da haben, glaube ich, 100.000 Leute damals gewohnt. Das ist unfassbar. Das ist wahrscheinlich wie heute in New York, so von der Menge, so im Verhältnis. Ist riesig, jetzt ist es klein. Ein ganz kleiner Ort und dann fährst du da einmal durch. Wir sind da mit dem Bus reingefahren, bis er irgendwann nicht weiterkam, weil er so ein Auto parkte, ganz langsam durchfahren musste, unser slowenischer Busfahrer. Und dann hat der gemeckert, auf einmal kommt ein feiner Mensch mit einem Anzug vorbei auf dem Fahrrad und macht so typische italienische Handbewegung und beschimpft den. Das war der Bürgermeister von dem Ort. Es war so italienisch, wirklich total krass. Und dann haben die sich gestritten und dann sagt, ihr darf ja keine Busse durch. Und dann hat aber der Bürgermeister, wo wollen sie hin? Zu Solaris? Ah, Solaris. Dann sagt er, okay, ich erlaube ihnen hier durchzufahren. Und dann hat er sich das so langsam durchgeschrieben. Dann kommt so eine italienische Mama, wirklich richtig italienische Mama, mit so einem schwarzen Kleid, kommt aus so einem Haus neben uns, unter mir praktisch. Und ich habe einen Bus auf die drauf. Und die machte dieses typische Vaffanculo auf dieses Zeichen und hat uns
wollte
immer
wollte ich gerade sagen, was die typische italienische Handbewegung ist. Die hatte ja inzwischen, habe ich gelesen, auch
Hand
auch,
am Kinn und dann so weg, genau.
Hier Hansi Flick adaptiert, ne? Da haben sie doch alle drüber geredet, weil der in Spanien doch gerade ist, doch hat rote Karte gekriegt, weil er eben so eine typische
ja, gut.
Spanische, ich meine, ob auf Spanisch oder Italienisch, ja, wie auch immer, aber ich kann es mir
ja,
irgendwie gut
aber man
vorstellen.
Kennt die,
ja,
so, ja. Weißt du, die Hand nehmen und dann vom Kinn so weg.
Ja, ja, ja.
Und die hat uns so böse angeguckt. Da haben wir, habe ich gesagt, so, wir haben Italien auf 20 Meter komplett einmal erklärt. Und dann fährst du da durch und dann ist hinten diese Riesenwerft. Also finde ich, an so einem Kanal liegt die.
Krass.
Sie kriegen den in diese Eimer hier raus, aber da muss es ja einen Weg geben.
Mhm.
Und dann sind wir zur Baculada gefahren und das fand ich irgendwie, ich wusste immer, größere Regatta der Welt und. Aber das war echt, also abgesehen davon, dass Trieste beeindruckend ist, ich weiß nicht, ob das schon mal war, so ist echt eine tolle Stadt.
Nee, gar nicht.
Und das ist eine saugeile Stimmung, weil das steht halt nicht so, wer hat jemand gesagt, ich sag den Namen nicht, hier nehmen das 10 Leute ernst, diese ganze Regatta von diesen 1000 und der.
Ja.
Also 11. Ja. Alle anderen segeln eigentlich mit, weil sie halt die größte Regatta der Welt ist. Es sind fast 2000 Boote am Start. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, so kommt mir das tatsächlich auch vor. Ich habe auch mal geguckt, es waren tatsächlich immer zum Rekord, glaube zum 50. waren es mal 2600 oder so.
2900, glaube ich,
oder
sogar.
Oder so,
steht
ja.
Im Guinness-Buch. Mhm.
Ja, Und dann denkt man, ist es wirklich die größte Regatta? Ja, genau. Und wie du sagst, ich meine, da gibt es ja dann auch wie bei diesen großen, bisschen gerade ist doch Malta Week, wo sie da im Mittelmeer rumfahren. Da geht es ja dann immer um dieses First Ship Home. Und,
ja.
Und dafür haben sie ja auch dann diese, ich weiß, diese Slowene, der öfter gewinnt auch. Das war immer mal ein FD-Konkurrent damals, hat auch Olympia-Kampagne mit dem Flying Dutchman irgendwie gesehen. Und der hat da dann irgendwie, weiß ich, der scheint ja ein bisschen Kohle gehabt zu haben, hat dann irgendwie, und jeder baut dann oder kauft sich, die, ich glaube, für die Bacolana bauen sie nicht richtig Boote, aber die kaufen sich dann schon so mal die 100-Füßer, die jetzt gerade, weiß ich nicht, Sydney Hobart gewonnen haben oder so, war eine Zeit lang. Aber ich glaube, die, und das sind dann die 10, glaube ich, die es interessiert, ne? Was du sagst, oder?
Ja, vermutlich.
Ja, ja.
Aber ansonsten, es hat mich, früher gab es bei uns im Ort so ein einmal im Jahr ein Fest, das hieß Jekami. Abkürzung für jeder kann mitmachen.
Ja.
Sehr kreativ. Aber es ist eigentlich, damit ist eigentlich die Stimmung der Bacolana komplett erzählt. Ich meine, ich habe, muss mal gucken, wer es noch nicht gelesen hat, ich habe ja darüber geschrieben auf Segelreporter. Mhm. Da ist so ein Foto drin von dem vermutlich kleinsten Boot, was teilgenommen hat. Ich habe mich totgelacht, die mussten diese Startnummer hochheben. Das waren 4 Jungs, die haben, ich habe übrigens noch Fotos von denen gekriegt, die haben in diesem Boot gepennt, auch noch zu zweit. Das ist eigentlich einen Tacken größer als ein Opti. Und die sind da zwischen diesen ganzen Maxi-Yachten und was da alles raus war, sind die mit rausgefahren. Die haben das auch, also ich weiß nicht, ob sie es zu Ende gesegelt haben, und die waren am Start. Also sie wurden, ich habe Teilnehmer gesprochen, ja, die waren da mit an der Startlinie.
Man muss glaube ich, auch sagen, es ist ja nicht nur diese eine Regatta, sondern das ist ja, glaube ich, eine Woche lang Volksfest.
Eine Woche.
Ne? Das sind ja alle möglichen Regatten. Alles. Und auch Klassenregatten und Kreuz
Windfeuern und ja. Auf denen so kleine Boote fahren, auf den Seen drumherum.
Ich war auch noch nie da.
Es waren es waren wohl 480.000 Besucher da an Land.
Krass.
Ich glaube, an diesem einen Tag, das war echt krass. Es war brechend voll in dieser Stadt und es war ein Flohmarkt und war natürlich total italienisches Lebensgefühl da unten. Also es war wirklich beeindruckend. Und dann, wir hatten ja einen Fotografen draußen von Segelreporter.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, das macht gar keinen Sinn, wenn ich mit aufs Presseboot gehe. Dann habe ich immer nur ein Motiv, was ich machen kann. Deshalb bin ich da praktisch rumgelaufen, habe das von Land, also es gibt auch ein irres Bild, wo diese Mole, dieser Molenkopf, der so reinragt, komplett voller Leute ist. Und hinten siehst du eigentlich am Horizont, du siehst auch gar kein Blau mehr, weil nur noch Segel da sind. Also es ist unfassbar. Und der Gewinner ist halt der es erst dann, also First Ship Home hat gewonnen.
Ja.
Also es geht nicht irgendwie
nach
Klassen, außer es gibt ja eine, hat heute noch drüber geschrieben, Big Picture. Es gibt ja eine vom ADAC, die loben ja diese ADAC-Trophy aus für das schnellste deutsche Boot. Und da habe ich gleich geguckt, weil ich das wusste in der Ergebnisliste. Michael Schmidt hat es gewonnen.
Ja, witzig.
Auf seiner.
Sein größter Erfolg seiner Segelkarriere wahrscheinlich wieder nach dem Admirals Cup, oder?
Vermutlich nicht.
Nee.
Vermutlich
nicht. Habe ich gewundert, dass er auch sich dazu bekannt hat, irgendwie, weil es ist ja wirklich eher genau Regatta. Wobei
naja, gut, aber klar, du bestes deutsches Boot.
Ja, logisch. Also. Und du musst dich ja auch da durchfummeln. Wie gesagt, eigentlich kennt man Bacolana durch dieses Bild, was jedes Jahr irgendwie kommt, dann hat, da gibt es auch
mit diesem Engel.
Ja, genau. Was ist denn das überhaupt? Ist das eine Kirche?
Das ist ein Turm.
Der da steht. Mit der Engel oben dann, so ein grünes Ding. Und dann, der muss im Vordergrund sein. Und da hinten hast du dann die 2000 Yachten halt. Ne? Und ich fand auch cool, ich glaube, gestern habe ich das nochmal gebracht, das ist langsam ploppen, der auch eine Woche später noch Videos oder Bilder auf. Und das war dann so, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, viel Wind war ja irgendwie nicht. Aber man stellt sich natürlich vor, wie da sind ja nur ein paar Tonnen und alle 2000 Boote müssen um irgendwelche Tonnen rum. Dann diese Szene, wie sie dann, natürlich ist dann auch gar kein Wind mehr, auch wenn da generell schon wenig Wind ist, aber in diesen ganzen Abdeckungen von 2000 Booten, da kann ja eigentlich gar nichts mehr ankommen. Und dann trieben die da um diese Tonne rum und jeder fing dann an. Aber ich fand es eigentlich für so italienische Gemüter, dachte, oh, große Schreierei. Ich glaube, jeder weiß ja, was da passiert. Und alle hantierten dann mit ihren Fendern und Pfeifen, Pfiffe habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das die Polizei war oder keine Ahnung. Jedenfalls ging da gar nichts. Gabriel
Costiera fuhr mit einem riesigen Schiff, also wirklich ein Schiff, so ein Offshore-Polizeiboot, Coast Guard-Boot, fuhren die hatten oben schön, das ist auch wieder Italien, ne? Die hatten oben schön so einen riesen, wie heißt das, so eine Pagode stehen, da ist ein Dach drauf gebaut.
Ja.
Und 1000 Leute auf dem Schiff, dann sind die da schön mit rausgefahren. Das war auch mit Musik und alle mit Uniform. Ach. Und ja, ja, richtig witzig, schöne. Witzig. Da war auch ein bisschen Polizeiparty.
Schön.
Ja. Also es war gut, italienische, heitere, sehr fröhliche Stimmung. Gut, da habe ich mir auch gedacht, diese Startlinie ist, glaube ich, 4 Meilen lang. Der ganze Kurs ist nur 13 Meilen, das ist ja gar nicht so viel.
Nee, das ist halt...
4 Meilen Startlinie, ja. Die ist auch voll, in mehreren Reihen belegt.
Wahnsinn.
Und klar, das ist da natürlich mal irgendwie zu Schreierei kommt, gerade in Italien, weißt du, da ist ja, wenn du irgendwie nicht schnell genug über die Straße bist, wirst du angeschrien.
Ich habe rausgesucht, jetzt bei der Geschichte gestern, gucke ich mal, hey, haben wir doch schon mal geschrieben. Also wenn da hämmert es ja auch schon mal. Ich meine, richtig viel wird ist normalerweise, glaube ich, auch nicht da. Aber da waren dann irgendwie, ich glaube, 2,19 oder wo dann eine Regatta, wo dann fast 30 Knoten waren. Dann ballert da so ein 100-Fußer, der ist irgendwie wirklich...
Das wenn die Bohrer aus, da reinfällt, dann geht's ab.
Genau, und der ist aber schien da irgendwie unkontrolliert durch die Gegend zu fahren und hat dann irgendwie so einen kleineren irgendwie mit Mast mitgenommen. Also muss man mal angucken. Das ist irgendwie da gab es in den vielen Jahren, jedes Jahr, wo was eigentlich drüber machen, gab es dann immer mal, wenn es richtig viel Wind ist, dann ist natürlich da Masse und dann passiert da auch schon mal was. Aber naja, aber es scheint irgendwie cool zu sein und ist ja auch cool. Und Segelsport steht im Mittelpunkt und das ist ja cool.
Total. Also ich habe das auch genannt, Oktoberfest für Segler. Das war so ein, das hatte so einen Festivalcharakter. Ich fand es wirklich super. Da war irgendwie keine so, ja, wir müssen das jetzt gewinnen oder ich muss Protest anlegen. Oder so. Diese Stimmung gab es da gar nicht. Ja. Da sind nur glückliche Gesichter rausgefahren, weil natürlich auch alle froh sind. Es war auch die größte Beteiligung in Nach-Corona-Zeiten. Also die waren auch sehr happy mit der Beteiligung.
Okay.
Fast 1.900 Boote.
Ja.
Es war schon echt, also wirklich tolles Bild, das mitzuerleben, dieses, und dann natürlich, klar, mein Gott, in Italien, in Trieste, an der Adria, das ist, es gibt wirklich Schlimmeres, muss man sagen. Und dann fuhren wir wieder weiter und da habe ich ein geiles Bild geschossen von der, dann siehst du den Golf von Triest, der Sieger ist schon längst eine Stunde im Ziel, da sind natürlich immer noch welche unterwegs, na klar, das dauert ja ewig, bis die alle da sind. Und dann siehst du noch so ein Teil von dem Feld und dann im Gegenlicht dümpelt die A rum, die da seit 3 Jahren mittlerweile vor
Sailing Yacht A, genau.
Die größte Segeljacht der Welt. Segel in Anführungsstrichen Yacht der Welt. Ich finde sie optisch immer noch geil, also muss ich echt sagen. Ich weiß, ich werde dafür manchmal
verprügelt. Du bist echt der Einzige wahrscheinlich, ja.
Ja, ich mag das Design. Ich mag das nicht als Segelboot, aber ich finde, das ist ein so, das Design ist schon cool von Philipp Stark. Also ich finde es außergewöhnlich. Das also finde wirklich hübsch. Ich finde es nicht hübsch als Segelboot. Ich finde es hübsch als Designobjekt, ja, so würde ich es mal sagen.
So ist es ja auch. Als Segelboot kann man es ja nicht ernst nehmen. Ich glaube, es war ja immer die Frage, ist es die größte Segeljacht der Welt? Und da sagen wir, nee, das ist gar keine Segeljacht. Sondern die geht gar nicht in die Kategorie, weil es irgendwie als Untermotorjacht zählt oder keine Ahnung.
Ja, und die segelst du mit deiner Variante Kreise.
Ja, wer weiß.
Ohne Salige.
Aber nicht, wenn ich das falsche Antifouling drauf habe. Ja.
Ja, und dann gab es noch, das war auch noch ganz schön, das war ja von der Boot Düsseldorf, diese Pressereise, wurde ja auch gefragt, wieso machen die das denn? Das ist natürlich so ein Come-Together und es wird ja immer so gesagt, ja, wie bringt man denn diese Branche irgendwie zum Laufen und wie macht man das?
Ja.
Ist natürlich toll zum Kontakte knüpfen, zum Erzählen. Dann gab es auch Vorträge und die haben vorgestellt, so, also dann war hier Carsten Stadut vom, wie heißt der Verband jetzt, Verband Maritime Wirtschaft, der hat sehr schöne Einblicke gegeben, habe ich auch drüber geschrieben, so wie eigentlich, klar, immer das Thema Überalterung ist immer das Problem in der ganzen Branche, wo kommt der Nachwuchs her und das ist halt, dass die Kunden, die wegfallen, die hören nicht auf zu segeln, weil sie keinen Bock mehr haben, sondern weil sie zu alt sind. So, und neue kommen halt weniger nach, weil es kommen halt weniger neue nach. Und da muss man sich hier wieder auf einstellen, gucken, dass man das hinkriegt und und was toll war, hat Petros Michalidakis, den hatten wir auch schon im Podcast, den haben wir demnächst auch wieder im Podcast, war verabredet, dass wir nochmal im Herbst einen machen und er dann erzählt, aber der hat schon mal so Einblicke gegeben und unsere ganzen Gespräche auch hier, das hat ja irgendwie auch einen Teil mit dazu beigetragen, dass da Anstrengungen unternommen wurden. Es sind jetzt immerhin dieses Jahr sind, ich glaube, über 20 Klassenvereinigungen auf der Messe.
Stimmt, das war so ein Thema, ne, was wir auch an weniger wir, Segeljachten genau. da oder überhaupt Segler möglicherweise auf der Messe und Klassvereinigungen sind kaum noch da. Und ja, das hat
sich sind auch mehr Segelboote gedreht. Wieder da, also kommen auch Werfen zurück und es gibt auch wieder Katamarane und so. Also es wird jetzt wirklich zum Glück, muss man sagen, voll aufwendig. Letztes Jahr habe ich es ja oder dieses Jahr im Frühjahr habe ich es ja kritisiert. Ich habe nicht die Messe als die Messeleitung kritisiert, sondern gesagt, einfach was ist. Also so, das ist halt erschreckend leer. Da müssen alle mitziehen. Das kann nicht, kann natürlich nicht mit Petrus sagen, ja, dann machen wir jetzt mit dem Boot. Das geht natürlich nicht, muss natürlich alle mitmachen. Geht aber wieder, also geht wieder in eine bessere Richtung. Es kommen mehr Boote da. Und natürlich, ich meine, klar, wir haben jetzt gerade über diese Nachwuchsnummer gesprochen. Es ist das Einfachste, über eine Jolle da reinzugehen. Und klar, wenn da die ganzen Klassenvereinigungen sind.
Ja.
Und dann weil ich meine, ohne die KVs kannst du natürlich diese ganzen Bootsklassen, wie übrigens hier, Contender ist auch da.
Ja, wieder. Ich habe auch gerade erlebt noch, weil wir waren ja vorher bei der deutschen Meisterschaft da am Ammersee und da war auch Klassensitzung und da haben sie auch gesagt, ja, wir gehen da wieder hin, weil es nämlich aber auch einfach deutlich günstiger geworden ist. Ne? Also war ein
Aspekt. Ja, ich sage hier, es gab Anstrengungen, das hinzukriegen. Also genau. da haben sie schon gearbeitet, ja. Nö, aber es war runde Sache, wie diese ganze Pressereise und es ist natürlich immer irgendwie schöne Einblicke und sowas und es ist echt schön. Also, na gut, ich meine, es ist jetzt nicht so wie bei dir beim Dümmer gewesen, aber gut. Schon zufrieden.
An dieser Stelle mal etwas Werbung für unseren Podcast-Partner Sikuma, Rettungswesten made in Germany. Wenn ihr euch fragt, welche Rettungsweste eigentlich für euch die beste ist oder die sicherste, dann empfehle ich euch mal die Doku über die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die DGZS, zu gucken. Diese mehrteilige Doku findet ihr in der ARD-Mediathek und die ist sowieso ziemlich sehenswert. Was ihr da aber auch feststellen werdet, alle Seenotretter tragen Sikuma Rettungswesten. Wenn also die Profis diesen Westen vertrauen, dann könnt ihr das auch tun. Geht mal auf die Seite www.sikuma.com. Da findet ihr auch einen Menüpunkt Berater, wo ihr eure Anforderungen eingeben könnt und schon spuckt das System raus, welche Rettungswesten für euch in Frage kommen. Also, vielen Dank an Sikuma, dass ihr dabei seid. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
Ach Gott, diese Motorboote, das ist mir du erzähl mal, was ist denn passiert? Du hast drüber geschrieben.
Ja, es ging ja um den Crash auf dem Bodensee, ne? Also das kam ja dann plötzlich rund. Also da ist ja offenbar stumpf wirklich ein Motorboot in Höchstgeschwindigkeit, vermutlich in, ob es jetzt erlaubte Höchstgeschwindigkeit, da weiß ich gar nicht jetzt Details da, aber ist ja nicht so, also ich glaube, ja genau, das ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung, gibt es normalerweise von 21,6 Knoten auf dem See, also ist ja schon relativ viel.
Ich habe auf irgendeinem TV-Kanal die Bilder gesehen, wo die das Segelboot...
Ja, habe ich später auch gesehen, das scheint ja wohl eher so eine Art Jollenkreuzer, ein Holzboot irgendwie zu sein.
Aber
ne?
Das waren keine 6 Knoten oder 7 Knoten, da war richtig Bums
genau,
drauf.
Genau. Und dabei das war ja auch eine Diskussion, ob es jetzt erlaubt ist. Aber es ist erlaubt. Wie gesagt, 21,46 km/h sind wohl erlaubt. Genau. Insofern ist das ja gar nicht jetzt das Problem in dem Sinne. Weiß ich nicht, was man daraus jetzt lernen will. Jeden Fakt ist, der ist eben, hat offenbar das Segelboot nicht gesehen, ist drüber gefahren, Vollkontakt und ja, eine Frau ist gestorben. Der Mann konnte offenbar noch von Bord springen. Ganz, ganz schrecklich. Ich meine, das Wrack habe ich dann auch gesehen, das später haben sie ja irgendwie geborgen. Ne? Das waren wirklich nur noch Trümmerteile. Ne?
Wahnsinn.
Und ja, ich habe aber auch geguckt, wir haben ja öfter mal so Geschichten und dann denke ich mir, das wird offenbar jetzt immer mehr, keine Ahnung. Also es wird natürlich auch mehr berichtet teilweise durchs Internet und jetzt weiß ich nicht, KI hin und her, aber also ist ja nicht so, dass es jetzt ständig passiert am Bodensee. Wie gesagt, in der Uferzone sind auch, da gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung, das ist dann 5,4 Knoten, also ist das schon was. Es passiert jetzt nicht jeden Tag, aber in dem Fall, also Hintergründe waren zum Zeitpunkt des Unfalls jetzt noch gar nicht so richtig klar, was denn da offenbar, man den ja, den hat der Motorbootfahrer den Segler übersehen. Ne?
Ich Hab ja meine Kolumne drüber geschrieben, weil ich vermutlich ein total gebranntes Kind bin in der Beziehung. Nachdem ich 5 Jahre ja mein Boot in Brandenburg hatte. Und da hast du wirklich ständig damit zu tun. Ich weiß gar nicht, ob man sich jetzt mehr auf der Ostsee, als ich hier noch nur auf der Ostsee war oder nur, also noch nicht in Binnenrevieren unterwegs gewesen bin, ist mir so gar nicht vorstellen können. Aber es ist wirklich manchmal so krass, dass man denkt, also das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, du hast Szenen, dann fährst du irgendwie, ich habe ja manchmal auch so Überführungen da gemacht, bist alleine auf diesem See, fährst dann, vorne geht's wieder in die Havel rein, da kommt da einer raus mit einer 35 Fuß, so eine Plastikbratze halt, so eine Wohnbratze, und dann kommt er aus der Havel, fährt um die Tonnen und dann drückt der so drauf.
Ja.
Und fährt in 10 Metern Entfernung bei mir vorbei. Dann denke ich so, sag mal, bist du noch ganz bei Trost, Meister? Weißt du, was hier jetzt los ist? Ich habe kein Segel stehen, das war Flaute. Du kannst nichts machen. Also ich habe überhaupt keine Möglichkeit. Erstmal habe ich erst Schiss gehabt, dass er mir reinballert. So eine Szene. Die nächste Szene, von hinten merkst du, ah, der überholt mich, da gibt er nochmal richtig Gas. Dann sitzen die lachend auf dem Boot, haben wahrscheinlich einen im Tee. Du ankerst abends, der See ist total still, es dämmert schon, auf einmal kommt ein Motorboot, sieht dich da ankern, kannst Anja fragen, dann fahren die immer um einen rum.
Ach krass.
Oh, volle Lotte.
Wow. Ja.
Und du fliegst, der Hund ist rumgeflogen, alles flog unten rum und du denkst so, ey, Alter, die sind teilweise, ich sag wirklich, die sind teilweise außer Rand und Band. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, mittlerweile, dass es wird immer schlimmer, so ist mein Eindruck. Weil, ich will jetzt gar nicht alle Motorbootfahrer verteufeln, aber es sind halt auch viele, deshalb war gerade auch auf diesem Vortrag, wir hatten in diesen Corona-Jahren hatten wir über 100.000 Sportbootführerscheine.
Ja.
Wahnsinnig viel im Verhältnis zu heute. Und es sind so viele Leute, und ich weiß es aus beruflichen Gründen, weil ich da jemandem immer so ein bisschen helfe. Oder geholfen habe in der Zeit mit Motorbooten, ein Bekannter von mir, was für Leute Boote gekauft haben. Denkst du so, ey, vielleicht fängst du mal mit irgendwie 5 PS an oder so. Nee, im Sportbootführerschein gemacht und so. Und dann irgendwelche Baycruiser und ja, wir wollten ein bisschen rumballern und sowas. Die haben aus Langeweile einfach so ein Ding gekauft, also weil sie nicht mehr weg konnten, haben gesagt, wir machen nur ein bisschen Urlaub drauf. Die können auch gar nicht Boot fahren. Du kannst ja auch wirklich, also ich meine, wenn du einen Sportbootführer schon machst, kannst du noch nicht Boot fahren. Noch nicht richtig. Also auf jeden Fall, du kannst schon ein bisschen Boot fahren, aber du kannst noch nicht richtig Boot fahren. Also ich glaube, für 35 Knoten irgendwie auf dem See rumballern, reicht es noch nicht. Da musst du mich, glaube ich, langsam mal antasten. Und das habe ich ich habe mich das einfach in der Kolumne öffentlich gefragt, ist das eigentlich richtig? Weil ich habe kein Rezept dafür. Vielleicht muss man auch mal die, ich habe gesagt, irgendwas muss ich ja tun. Also wir hatten ja zum Glück wenig Todesfälle, aber es gibt halt immer Fälle. Und ich meine, da auf dem Gardasee, die beiden, die gestorben sind, da das ist, glaube ich, 2 Jahre her.
Ja. Sardinien habe ich jetzt gerade im Kopf.
Und Gardasee war jetzt auch. Sie sind über ein Holzboot gefahren. 2 Tote, beide tot. Volle Lotte, abends besoffen. 2 Deutsche, die dann noch abgehauen sind.
Ach ja, richtig.
Von der Überwachungskamera sind sie gefahren. Die haben gesagt, nö, wir haben das gar nicht gemerkt.
Stimmt.
Also erzähl mir doch keinen Mist. Ja, man kann jetzt sagen, sind alles Einzelfälle. Wir hatten, Sardinien, Griechenland gab es jetzt.
Ja, 23, weiß ich, da war dann auch, da ist der immer ein, ist ganz komisches Urteil, weil einfach gar nicht, das auch nicht richtig ist. Also die Witwe hat sich damals sehr beschwert, dass das auch das Strafmaß nicht richtig. Also ja, ich glaube auch, die Frage ist ja, wir können jetzt gar nicht ja jeden Fall da irgendwie aufdröseln. Nee. Ne? Und wie du schon sagst, also aber ist es wirklich, wird es wirklich mehr? Ich meine, diese Geschichte mit Corona und Führerscheine, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen, wäre eine These, ne? Aber ein anderer Frage ist auch, ich weiß noch damals, genau, da fing das, glaube ich, an. Das war in den ersten Zeiten von Segelreporter, haben wir relativ lange darüber berichtet, über diesen Motorbootfahrer, der der den Surfer umgefahren hat, weißt du, vor, ja, was?
Pelzerhaken, ja.
Pelzerhaken, genau. Der Mand, genau, da war dann der Bein ab und ach,
furchtbar, fies. Furchtbare Geschichte.
Und ich glaube, die Geschichte war ja eigentlich nur, dass man auf einem Motorboot dann gesessen hat und das war einfach ein bauliches Thema, wenn ich das in Erinnerung, der hat, konnte ja, den offenbar gar nicht sehen. Ne? Nicht.
Genau. Ja, aber dann muss man sich ja fragen, fährt man damit 38
natürlich
Minuten,
nicht, so das ist keine Entschuldigung. Ne? Genau. Ich meine, es ist auch schon ewig her, aber ich weiß nur, also dieses Nicht-Sehen, und das muss ja im Endeffekt ja auch der Witte am Bodensee, da kommen wir ja gerade her von dem Thema, nicht absichtlich auf dieses Motorboot gefahren. Es wird auch nicht so sein, dass es irgendwelche wilde nicht. Jugendlichen auf dieses Segelboot gefahren sein, sondern das muss ja auch, entweder war man abgelenkt, also auch schon, spielte man dann am Handy oder guckst du Fernsehen zwischendurch, machst einen Autopilot raus zu rein, das, so, solche Sachen wären ja wahrscheinlich eher...
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, ja.
Weil ich meine, ich bin ja jemand, der, da mag man mich für kritisieren oder prügeln, oder auch immer, ich bin immer der Meinung, dass, oder der Menschen für so hält, übrigens mich eingeschlossen, warum fahren die Leute 50 in der Stadt oder
ja.
maximal 60, weil es Radarkontrollen gibt.
Ja.
So. Ja. Das muss irgendwie, wenn du sagen würdest, ja komm, gibt keine mehr, irgendwie fahr halt, gibt es immer wieder Leute, die dann mit 100 durch die Stadt fahren würden.
Ja.
Garantiert. Also so, ja. Das ist mein Eindruck.
Strafe.
Er mag falsch sein, aber es ist so. Also ich auf See hast du halt diese ganzen Kontrollen nicht. Also da fährt mal, das, weißt du, hier die Wasserschutzpolizei fährt vorbei, dann fahren sie alle brav weg und dann sind die weg und da ist ja auch keiner. Also ist ja auch kein, kommt zivil unterwegs oder es ist ja nicht, dass du hinter dir einen dunklen Passat hast und denkst, oh, das könnte die Polizei sein oder sowas. Das gibt es ja auf See alles nicht.
Ja, ja.
Deshalb,
ja.
So ich finde, und es gibt halt
für mehr diese, Strafen. Oder härter,
nein, ich weiß gar nicht. Ich habe gesagt, nee, gar nicht für mehr Strafe, das kannst du gar nicht durchsetzen. Ja. Ich habe gedacht, vielleicht muss man irgendwie Regeln strenger fassen, vielleicht muss man mal drüber nachdenken über einen Stufenführerschein, für die, der sich nach PS zählt, dass du sagst, du musst erstmal 5 Jahre irgendwie 15 PS fahren, bevor du dir 500 kaufen kannst. Im Motorradbereich gibt es sowas auch. Vielleicht muss man auch einfach sagen, bei der Ausbildung ein bisschen mehr auf so Sachen wie, also nicht in eine technischen Navigation und bei der Sportboot-See-Ausbildung, was weißt du, die Tonne Akku mal bla bla, also diese ganzen Sachen, sondern die es verschiebt sich ja was. Ich meine, diese Navigation, ja, jetzt kann man auch wieder sagen, muss man auch können. Ja, aber die Leute machen es ja nicht. Ich meine, Gott, du hast irgendwie... du hast dein Tablet, du hast, wer sitzt denn noch mit einem Dreieck und einem Zirkel unten?
Ja, definitiv.
Da kann man sagen, okay, das machen wir rudimentär, diese Navigations-, diese Kartenaufgaben. Und dann geht man vielleicht auf andere Sachen, auf Rücksicht oder auf solche Gefahrensituationen und erwähnt zum Beispiel auch.
Beim Führerschein?
Ja, natürlich, bei einer Ausbildung.
Aber das wird ja implizieren, dass derjenige, der jetzt den Unfall verursacht, weil der das nicht gelernt hat beim Führerschein, dass man Handy weglegt. Also so doof muss man ja nicht sein. Man ist ja beim Auto genauso.
Nein, oder zum Beispiel auch mal sagen, ich glaube, manche wissen es gar nicht, wenn die mit 20 Knoten in... Ich hab ja Fotos, es ist 2016 oder 18, habe ich das gemacht auf der Ostsee, wie die mir entgegengekommen sind mit ihrem Motoreimer da. Ich habe auf diesem Artikel habe ich die beiden Fotos hintereinander gestellt. Denke ich so, wie nah kannst du kommen? Die fahren dann 20 Meter an mir vorbei, gucken mich an wie die Kachelöfen. Und du denkst so, wissen die eigentlich gar nicht, was bei mir jetzt los ist hier gleich? Also ich konnte auch nicht.
Verständnis vermitteln, ja.
Verständnis.
Ja.
Ey,
ja,
Leute,
okay.
Bremst mal ab, fahr weiter.
Ja, richtig.
Fahr langsam dann vorbei und dann fährst du weiter. Das würde ich natürlich, das mache ich ja auch immer. Also das würde ich auch immer machen. Was passiert eigentlich bei deinem Gegenüber, wenn du da mit 20 Knoten oder 30, 40 Knoten an dem vorbeiballerst? Warum hält das Segelboot seinen Kurs? Das wissen manche, glaube ich, gar nicht. Ihr könnt ja auch Platz machen. Nee, wenn ich jetzt in dieser Situation, das wäre richtig gefährlich geworden, wenn ich mit Groß und Fock gefahren wäre, das hatte ich alles weg. Ich hatte nur mein Parasail. Da ist das scheißegal, dann geigt der ein bisschen und dann fährst du weiter.
Nee.
Und es fliegt halt auch wieder alles rum. Aber wenn du da vorm Wind, platt vorm Wind, mit einem ausgestellten Groß fährst, dann sagst du so, Leute, Köpfe runter, mal gucken, ob es gut geht mit der Patentehalse.
Ja, aber ich glaube, das große Problem hast du doch dann wirklich mit Leuten, so wie du sagst, wenn die um dich rumfahren, das ist ja dann Absicht, denen ist es dann egal, die wollen sich vielleicht einen Spaß machen oder keine Ahnung, das kriegst du natürlich auch durch einen Führerschein hier wenig weg. Das ist eine, was du sagst, ja, vielleicht Verständnis, klar, wenn es dann einen Wellenschlag gibt, aber so blöd kann man ja eigentlich auch nicht sein, wenn du auf dem Boot bist. Ja, okay. Aber ich denke immer nur, ja, ich meine, vielleicht ist es auch, jetzt machen wir ein großes Fass auf, wenn man jetzt so sagt, das Verrohung der Gesellschaft oder irgendwie sowas. Ich denke ja auch.
Das ist mit Sicherheit, hat das auch ein gesellschaftliches.
Kann mit dazu ja, zusammenhängen, aber ich weiß, dass es auch immer ein Thema ist, oder war es ja auch früher immer, sag ich mal, dieses, wie gesagt, Mobo-Bashing. Natürlich sitzen andere Leute oder man denkt es auch, es sind andere Menschen, die sich ein Motorboot kaufen, als welche, die sich ein Segelboot kaufen. Wobei auch nicht alle, also ich weiß auch viele Segler, die zum Beispiel im Alter dann sagen, okay, geht alles schwieriger, jetzt kaufe ich mir ein Motorboot. Ne? Das
ganz,
ist auch,
ganz
auch ein
typischer Trend. Typischer Weg.
Ja nicht, deshalb kann man auch nicht sagen, wie alle Motorbootfahrer sind doof, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, schon, du hast einfach ja mehr Verantwortung, dadurch, dass du schneller bist, dass du mehr Wellengang verursachst und damit kannst du natürlich Segler beeinflussen. Aber ich meine, wenn jetzt jemand Vollgas gibt oder auch, sag ich mal, im Rahmen der Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Bodensee segelt und fährt und dann, sag ich mal, irgendwie abgelenkt ist, weil er gerade unter Deck geht oder auf den Pott geht oder keine Ahnung, dann ist ein Segelboot davor. Ich meine, ich glaube, das kriegst du einfach nicht geregelt. Also,
ich weiß es nicht, wie man das machen soll. Also, ich habe auch hier dieses Jahr, wenn er da oben in Schönberg am Strand sitzt, in Kalifornien oder Brasilien oder so mit unserem Sohn, und dann ist ja diese Badezone. Da sind natürlich viele mit dem Sub unterwegs, die auch mal die Badezone verlassen. Und dann fährt er, weißt du, immer einer ist dabei draußen mit so einem Jetski. Also
anderes Thema nochmal, Jetski ist auch gut.
Ja, weißt du, ähnliche Klientel, oft.
Ja, definitiv.
Oft. Und dann, das geht die ganze Zeit so, und denkst so, also abgesehen davon, dass ich einen Dachschaden kriegen würde, wenn ich jetzt eine halbe Stunde immer so im Kreis fahren würde, immer nur Achten fahren. Das kann ja keinen Spaß machen, ganz ehrlich. Und dann siehst du eigentlich nicht, dass du diese kleinen Mädchen, die dir gerade mit ihrem Sub die ersten, dass du denen eine tierische Welle und denen auch Angst machst? War doch weiter draußen mit deinem
Das macht
Ding.
Wahrscheinlich mega Spaß. Und die zählen dann, wer dann wen jetzt vom Board geschubst hat. Also, ja, aber das meine ich ja, wenn einem das egal, mir kommt gerade so eine Geschichte apropos Jet-Ski, die haben wir im Juni gemacht.
Und davon würde ich nicht sagen, ne? Das ist ein geschützter Begriff, habe ich auch gerade gesagt.
Jet-Ski?
Ich nehme es zurück, ich sage Wassermotorrad.
Darf man nicht Jet-Ski sagen?
Nee, ist ein geschützter Begriff vom Erfinder, ich weiß gar nicht, wie die Firma es erfunden hat. Gut, dass ich das nicht weiß, das finde ich noch Werbung für die. Wenn du Jet-Ski schreibst, kann sein, dass die dir richtig einen reinbringen. Deshalb sagt man Wassermotorrad, was die Sache nicht besser macht.
Ja, wie auch immer, ich erinnere mich gerade an eine Geschichte, ich habe sie gerade aufgemacht, das war im Juni, das war so eine australische Jugendgang, versenkt eine Yacht, und die sind tatsächlich mit ihren Jetskis, nee, gar nicht, das ist das eine.
Wassermotorräder,
das waren nicht Water nur. Bikes. Und es waren auch so kleine, so Mini-Motorboote, das war einfach eine Gang Australien am Wasser, die hier vielleicht auf irgendwie Motorrollern oder hättest oder keine Ahnung. Naja, und die sind halt da immer über dieses verankerte, so ein Zweimaster drumherum gefunden, sogar drüber gesprungen. Das Ding ist nachher abgesoffen und das war natürlich Vandalismus, und die sind vor allem so mit der Polizei. Also soll heißen, das sind natürlich dann auch, das war wirklich Kriminalität dann in dem Sinn, wobei sie haben sie gar nicht gekriegt, die haben einige gekriegt, aber haben die dann nicht verknacken können, weil die zu jung waren. Immer diese Geschichten. Also ich meine, das hast du natürlich, welche Sachen an der Legalität vorbei irgendwo. Und naja, aber ich stelle es mir nur vor, du sitzt eben schön in deinem, was war letztens, hatten wir so eine Geschichte, doch in Griechenland, kannst du dich erinnern, die haben geankert in einer Bucht. Und dann ist irgendwie eine Motorjacht ist einfach in diese Bucht reingehämmert. Oder eher nicht gehämmert, nicht so, die war gar nicht so schnell, aber sie ist im Endeffekt da halt reingefahren. Und hat es die eine verankerte Segeljacht mitgenommen, die hat dann die andere nochmal so einen richtigen
Kettenreaktion, der Mast ist gebrochen, ärgerlicherweise, beziehungsweise es war eine deutsche Yacht, Michael hatte sogar mit denen nochmal danach Kontakt, die wohl wissen wollten, was da passiert ist. Ne? Und dann war der Eigner, hat das zwar nett erzählt, aber der hat dann nachher Bedenken gehabt, ob er das, also die Geschichte, obwohl wir nachgedacht haben, die haben wir jetzt nicht gebracht. Lange Rede, kurzer Sinn, da war einfach der Fehler, oder ich weiß gar nicht, ob man den vorwerfen kann, aber da gab es einen Schaden an dem Boot. Also
das kann ja passieren.
Ne? Das passiert dann. Klar. Und insofern weiß ich nicht, ob der fahrlässig da reingefahren ist oder nicht. Die Folgen waren natürlich irgendwie krass. Aber naja, das hast du natürlich am Wasser. Es gibt Unfälle. Und wenn es natürlich Motor gegen Segelboot kommt, da kommst du auch direkt in diese Schublade und scheiße. Ja, aber ist es alles schlimmer geworden? Ich weiß es nicht.
Ich habe manchmal vielleicht drückt mich auch der Eindruck total, aber ich finde irgendwie, also so, seitdem ich auf dem Wasser bin mit dem Boot, ich finde, es wird irgendwie gefühlt immer schlimmer. Aber es würde sich auch mit decken, dass es an Land immer schlimmer wird.
Ja, ja.
Vielleicht muss man einfach, weißt du, du kannst ja nur so ein Bewusstsein auch wecken bei Leuten, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, ist jetzt nicht irgendwie, es wird ja auch diese Welt oft gezeigt, weißt du, oh, geil, wie Booten, wie die da lang ballern, das will ich auch
machen. Ja, ja.
So, dass man erstmal, weißt du, man kann ja auch früher schon auf Probe machen, dass man sagt, komm, die ersten 5 Jahre, wenn was passiert ist, wird er weg. Weil,
ja,
auch übrigens ein Thema Alkohol, muss man auch mal drüber sprechen.
Stimmt,
an Bord.
Stimmt. Übrigens nicht nur bei Motorbootfahrt.
Nein, generell. Ich bin mal als ich auf Tour gegangen bin, irgendwie Ende April, ein paar Monate aus der Schlei raus. Und dann bin ich morgens um 7 die Brücke genommen in Kappeln. Da war vor mir ein Boot, ein Segelboot. Und als wir Schleimünde erreichten, abgesehen davon, dass man sowas nicht ins Meer schmeißt, schwamm schon von diesem Boot. Das waren 2 Leute, die 4. Dose Jack Daniels Cola. Morgens früh. Und es werden ja immer, an Herrentag machen sie immer, machen sie immer die Alkoholkontrolle, dann säuft keiner. Aber wenn du siehst, was auch gerade also an der Havel, ich meine, da hat jeder, und du siehst es denen an, du hast 3,8 auf dem Kessel und steigst es auf dein Boot, die saufen alle, also die fahren mit Bierkisten los.
Ja.
Das gehört auch dazu. Das geht natürlich nicht. Also das kannst du nicht machen. Also ich habe relativ schnell, also ich trinke auch gern ein Gläschen Wein oder mal ein Bier. Aber ich habe damals ja, als ich bin ja übers Filmen praktisch zum Segeln gekommen. Das einzige Mal, dass ich auf dem Boot wirklich während des Segelns ein Bier getrunken habe, war auf der Themse. Ja, weil ich gesagt habe, oh geil, jetzt fahr nach London, jetzt trinke ich mal ein Bier mit dir. Ich habe das gemerkt, weil ich immer gefilmt habe, habe ich gesehen, nach einem Bier auf dem Weg nach Sonderborg, ich konnte gar nicht mehr so richtig. Ich habe nicht gezittert, aber du merkst, dass du so mit dem Fokussieren, ruhig halten, dass das komplett, und ich habe das ja professionell gemacht, ich merke, das ist echt mit einem Bier auf so einem Boot, das ist total anders. Und ich trinke wirklich, ich habe alkoholfreies Bier, das trinke ich tagsüber mal. So. Ich trinke wirklich an Bord nichts. Habe ich noch nichts dagegen, wenn man mal 1-2 Bier trinkt und über den Tag. Aber sich da volllaufen lassen, das machen leider auch viele, muss man sagen. Und das geht auch nicht. Das würde ich auch in so einen Probeführerschein machen. Ja, egal. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Also ich finde, vielleicht sollte man zumindest mal drüber nachdenken, ob man was machen soll. Ich weiß nicht, ob du eine Lösung hast für dieses Problem, aber es ist natürlich immer so, wenn irgendwas passiert, dann da ist man ja selber nicht vorgefeilt, wie jetzt auf dem Bodensee. Dass man so reflexartig nach irgendwelchen Neuerungen sucht. Vielleicht muss man auch einfach mit leben, dass es so ist, oder?
Befürchte ich irgendwie, ne? Also das sind schon Sachen, ja, keine Ahnung. Da ist man einfach fassungslos und vor Unglücken und du kannst natürlich nicht immer alles regeln, aber ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht daraus auch so eine Spalteraktion machen, wie es gibt immer schon so die Gruppen Motorboote gegen Segler. Dieses Pauschalisieren ist ohnehin in allen Lebenslagen schwierig. Es gilt auch da, finde ich. Andererseits muss man schon wahrscheinlich entwickeln, auch ein Verständnis für die andere Seite. Und das ist ja auch das, was du sagst. Das scheint mir noch am logischen, dass vielleicht einige gar nicht wissen, was bei Segelbooten passiert, wenn extrem Wellenschlag. Das kann vielleicht was helfen, aber ich befürchte, die Probleme kommen eher dadurch, dass sowas auch durchaus mal absichtlich oder aus Spaß oder keine Ahnung passiert. Egal, das werden wir nicht regeln.
Ich habe auch gar nichts, ich habe überhaupt nichts gegen Motorboote. Also grundsätzlich liebe ich alles, was schwimmt an Booten. Ich finde auch, ich mag manche Motorboote genauso wenig, wie ich manche Segelboote nicht mag. Ich finde aber, wenn ich hier sitze und ganz oft hier an der Förde und dann fährt so eine schöne Kiel Classic vorbei oder eine Storebro oder so. Das sind ja alles tolle Boote oder so kleine, die ganzen Frauschers, die es alle gibt. Also es gibt ja wirklich super Boote. Es kommt halt immer darauf an, wer am Lenker sitzt. Aber egal. Schwieriges Thema. Dafür sind wir alle glücklich, weil wir jetzt alles über Antifouling gelernt haben. Das ist auch toll.
Genau.
Das hat mich extrem weitergebracht. Ich habe keine Angst mehr vor Bewuchs. Und ich bin voller Tatendrang mit meinem Schiffchen. Mhm. Carsten, wir sehen uns oder wir hören uns schon wieder in Kürze, weil wir jetzt schon in ein paar Stunden schon wieder eine Aufnahme haben mit dem lieben Miku, der dann mal für ein paar Wochen entfleucht, sodass wir diesmal schnell takten. Das heißt, ich sag mal nicht schönen Abend oder ich sag bis gleich. Ne?
Tschüss.
Ciao, ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.